Gnade sei mit euch und Frieden von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, tierisch-menschlich, so also das Thema heute. Und das klang ja schon in der Begrüßung an. Das kommt ja durchaus vor, dass man seine Mitmenschen mitunter mal mit Tiernamen anspricht. Sei es das durchaus liebevoll gemeinte, zum Beispiel, na komm mal her, mein Hase. Oder es kann auch mal richtig böse sein. Hey, du Affe. Oder da fragt die Frau also ihren Mann, sag mal, Schatz, findest du eigentlich auch, dass Nagetiere dumm und gefräßig sind? Ja, mein Mäuschen, das ist natürlich wirklich böse. In unserem heutigen Predigttext Daniel 4, da erleben wir, wie ein Mensch tatsächlich beinahe zum Tier wird. Und es heißt dann sogar von ihm, und er fraß Gras wie die Rinder. Was war da los? Also, ich persönlich kenne eigentlich nicht viele Menschen, die Gras fressen. Genau genommen nur einen. Und der heißt auch, ganz passend zu unserer Predigtreihe, Daniel. Und zu allem Überfluss kommt er auch noch aus meiner Familie. Doch muss ich fairerweise hinzufügen, er war noch ganz klein. Und hier sieht man es. Es waren auch eher Lilienblätter und kein Gras. Aber hier sehen wir also diesen kleinen Rabauken. Doch der Typ, um den es heute geht, der war wahrlich kein kleines Kind mehr, obwohl er sich gelegentlich wie ein solches aufführte. Es war vielmehr der König der Welt. Der König von Babylon. Ein riesiges Weltreich der Antike. König Nebukadnezar II., den wir ja in den vergangenen drei Daniel-Kapiteln in unserer Predigtreihe schon kennengelernt haben, besessen von Machtgier und Prunksucht. Und wir erfahren heute, wie er zum Tier wird. Auch wenn wir nicht Nebukadnezar sind, könnte er dennoch ein Bild sein für unsere Gesellschaft mit Wohlstand und Glück und Erfolg. Und ich glaube, dass Gottes Wort durch die Geschichte von Nebukadnezar, die ins Tierreich führt und wieder zurück, auch zu uns ganz persönlich sprechen kann und will. Wir wollen diesem Predigttext ein wenig nachgehen in einigen Gedankenabschnitten. Und das erste möchte ich mal so überschreiben, sich sauwohl fühlen. Sich sauwohl fühlen. Vers 1. Ich, Nebukadnezar, war sorglos in meinem Haus und glücklich in meinem Palast. Das ist doch mal eine Ansage. Ein Traum von einem Leben. Ich war sorglos in meinem Haus und glücklich in meinem Palast. Wer würde sich das nicht wünschen? Glücklich in meinem Palast. Ich sprach vor kurzem mit dem Chef eines Möbelhauses und ich fragte ihn, na, wie läuft's denn so bei Ihnen jetzt, wo nach der Corona-Schließung wieder geöffnet sein darf? Geht's allmählich wieder aufwärts? Und er sagte, ach, Herr Pastor, wir können wirklich dankbar und froh sein. Es brummt, denn die Leute entdecken nun auf einmal das Glück der eigenen vier Wände. Gerade wenn es mit dem Verreisen unsicher ist, da investiert man in die eigene Wohnung. My home is my castle. Ich bin glücklich in meinem Palast. So sagte Nebukadnezar. Er fühlte sich, um das heute ein bisschen eben tierisch auszudrücken, er fühlte sich sauwohl. Und es kommt hier gut zum Ausdruck, dass man auch ohne Gott glücklich sein kann. Ja, das geht. Oft wird ja in frommen Kreisen die These verbreitet, du brauchst den Glauben an Gott, du brauchst Jesus, um glücklich zu sein. Ich gebe zu, ich habe das früher eigentlich auch so gesehen, aber je mehr Menschen ich kennenlerne und so mit den Jahren, desto stärker bezweifle ich das. Inzwischen denke ich, man kann auch ohne Gott ein gutes Leben führen und ja, glücklich sein. Und ich habe umgekehrt auch schon Christen erlebt, die auf mich den Eindruck von eher unglücklichen Menschen gemacht haben. Ich denke, der Zusammenhang zwischen Glück und Glauben, den kann es geben, ja, aber muss es nicht. Der Glaube ist nicht in erster Linie aufs Glücklichmachen und Glücklichsein ausgerichtet. Und King Nebu ist also von der Sorte, dass er auch ohne den Glauben richtig glücklich war. Zumindest solange der Erfolg da war und das nötige Kleingeld und er sich im Glanz seiner Macht sonnen konnte. Eine andere Frage ist allerdings, wie stabil und beständig ist das Glück ohne Gott? Und was trägt am Ende wirklich im Leben und im Sterben? Doch zunächst fühlte er sich also sauwohl, dieser König. Und nun das Zweite, zum Angsthasen werden. Wieder eine tierische Formulierung. Vers 2 und 3. Doch eines Tages, als ich auf meinem Bett lag und schlief, hatte ich einen schrecklichen Traum. Was ich darin sah, jagte mir große Angst ein. Da ließ ich alle weisen Berater rufen, sie sollten mir diesen Traum deuten. Aus einem Traum von Leben wird plötzlich ein furchtbarer Albtraum. Der große Nebukadnezar wird auf einmal zum Angsthasen, der sich fürchtete vor einem Traum. Wir haben das ja schon einmal gesehen in Kapitel 2, da hat er schon mal so einen erschreckenden Traum, durch den Gott ihn aufwecken wollte, wachrütteln wollte. Und nun erneut also ein Albtraum. Liebe Gemeinde, manchmal lässt Gott das zu, dass gerade dann, wenn alles bestens läuft im Leben, dass gerade dann ein Albtraum passiert, ja, der Realität wird. Und mir scheint, dass auch diese Corona-Krise so eine Art globaler Albtraum ist. Und auch wenn ich nicht glaube, dass man das Geschehen als Strafe Gottes deuten sollte, wie es manche tun, so frage ich mich doch, könnte es vielleicht sein, dass dieser Pandemie-Albtraum zum Weckruf an die Menschheit werden kann oder hätte werden können? Dass wir endlich aufwachen aus unserem Hochmut, aus unserem Größenwahn, als hätten wir unser Leben, unsere Zukunft, unsere Welt, alles selbst im Griff, als bräuchten wir Gott nicht, als wären Wohlstand und wachsende Weltwirtschaft das Wichtigste auf Erden. Jetzt, wo sich manches wieder normalisiert und wir uns auch dankbar darüber freuen können, habe ich doch ein wenig die Sorge, dass wir diesen Weckruf zur Umkehr, zur Neujustierung unseres Lebens, zur Neusortierung unserer Werte verschlafen könnten. Und dass am Ende alles ist wieder wie zuvor. Gott möchte nicht, dass wir zu Angsthasen werden. Gottes Geist ist nicht ein Geist der Furcht oder Angst. Aber er möchte, dass wir wachsam sind. Und hin und wieder muss er uns vielleicht auch unsanft aufwecken aus unserem gewohnten Trott, uns wachrütteln. Hörst du ihn, seinen Ruf? Ein Gedächtnis wie ein Goldfisch. So die nächste tierische Überschrift. Vers 4, da brachte man herein die Zeichendeuter, Weisen, Wahrsager und Sternkundigen und ich, Nebukadnezar, erzählte den Traum vor ihnen, aber sie konnten mir nicht sagen, was er bedeutete, bis zuletzt Daniel vor mich trat. Nebukadnezar trommelt seine schlausten Leute zusammen und erst ganz am Schluss kommt Daniel dran. Da hat doch dieser König schon dreimal in seinem Leben mindestens beeindruckende Erfahrungen mit dem lebendigen Gott gemacht und mit Daniel und seinen Leuten. Und immer wieder ist der König bewegt und berührt, ja, und er lobt Gott. Und danach ist ruckzuck wieder alles beim Alten und alles vergessen. Und er dient wieder seinen gewohnten Göttern, verfällt wieder in den alten Trott seines alten Aberglaubens, seiner Horoskope und Sterndeuter oder auch seiner schlauen Wissenschaftler, denen er mehr vertraut als Gott. Für Gottes Erfahrungen hat dieser Mann ein Gedächtnis wie ein Goldfisch. Ja, so sagt man ja, Gedächtnis wie ein Goldfisch. Das kommt daher, dass man früher dachte, dass ein Goldfisch sich nur etwa 3 Sekunden eine Sache merken kann. Inzwischen haben Forscher herausgefunden, der kann immerhin sich 3 Monate lang Sachen merken. Immerhin, ist auch nicht lang, aber wenn ich meinen Schlüsselbund irgendwo hingelegt habe, dann weiß ich manchmal schon nach 3 Minuten nicht mehr, wo er war. Aber wie ist das eigentlich mit unserem Glaubensgedächtnis? Ist es wie beim Goldfisch, dass wir so schnell wieder alles vergessen haben, was Gott uns Gutes getan hat? Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, heißt es im Psalm. Und dann erinnert sich Nebukadnezar doch noch, als die anderen nichts mehr zu sagen haben. Dann erinnert er sich an diesen Gott und an Daniel, den Boten Gottes. Mit einer leisen Ahnung, dieser Daniel, dieser Kerl, der hat einen guten Draht nach oben. Stolz wie ein Gockel. Nun berichtet Nebu von seinem Traum. Und dieser Traum spiegelt viel wider von dem, wie er sich selber sieht. Vers 7. Ich träumte. In der Mitte der Erde stehe ein Baum von gewaltiger Höhe. Er wuchs und wurde immer größer, bis sein Wipfel den Himmel berührte. Noch vom äußersten Ende der Erde aus konnte man ihn sehen. Er besaß prächtige Blätter und trug viele Früchte. Den wilden Tieren bot er Schatten und Schutz. In seinen Zweigen nisteten die Vögel. Alle Menschen und Tiere ernährten sich von seinen Früchten. So sieht er sich in seinem Wunschtraum. Als mächtigen Baum, der von allen geliebt wird. Was für ein Schrei nach Liebe ist darin zu spüren, nach Anerkennung, nach Wertschätzung. Wie dieser Baum von allen geliebt wird, von den Tieren, denen er Schutz bietet, von den Vögeln, die in ihm nisten. Genauso will er auch geliebt sein. Ich glaube, viele Herrscher, egal ob Könige, Tyrannen, Diktatoren, ja, auch Präsidenten. Sie wollen doch im tiefsten geliebt werden vom Volk. Sie wollen die Besten, die Großartigsten sein. Aber zeigen wir nicht zu schnell mit dem Finger auf Nebukadnezar oder auch auf lebende Präsidenten zur Zeit, an die wir vielleicht irgendwie erinnert werden. Sondern fragen wir uns, wie sieht das bei uns aus? Ist das nicht vielleicht auch unsere eigene Sehnsucht, geliebt zu werden? Dass wir für andere irgendwie wichtig, bedeutsam und wertvoll sind? Dass jemand wertschätzt, was wir tun, auch in unserer Gemeinde? Da bringt man sich ein, man rackert sich ab. Und wer nimmt das denn wahr? Wo bleibt das Lob, die Anerkennung? Nebu wollte auch von seinen Untertanen geliebt werden. Und darum baute er ohne Ende. Wir sehen hier dieses mächtige Ishtar-Tor, wieder aufgebaut in Berlin im Pergamonmuseum. Prunkbauten waren das, gewaltig. Oder die hängenden Gärten von Babylon, eins der 7 Weltwunder der Antike. Oder die große, prächtige Stadtmauer, deren Reste Archäologen ausgegraben haben und man hat festgestellt, die hatte einen Umfang von sage und schreibe 18 Kilometer. Nun, Nebukadnezar rackert sich ab und ist dabei stolz wie ein Gockel über das, was er alles im Leben erreicht hat. Womit rackerst du dich ab? Und wofür? Ich finde, es ist so entlastend, wenn man erkennen darf, ich bin geliebt, ganz unabhängig von meiner Leistung. Ich muss Gott nicht beweisen, wie toll ich sein kann. Er sagt zu mir, du, ich hab dich lieb. Ich kann dich gebrauchen. Du bist wertvoll für mich. Und auch wenn mein Lebensbaum nun nicht so groß ist wie der von Nebus Traum, aber wenn wir in Jesus, im Glauben an Jesus verwurzelt sind, dann lässt Gott unseren Lebensbaum wachsen. Wie es in diesem schönen Paul-Gerhardt-Lied heißt, geh aus mein Herz, da heißt es, mach in mir deinem Geiste Raum, dass ich dir werd ein guter Baum und lass mich Wurzel treiben. Und dann wird unser Leben auch gute Früchte bringen, ohne dass wir stolz wie ein Gockel herumlaufen müssen und nur auf das Gegackere der Leute schauen, die uns Lob huldigen. Bei Gott sind wir wertgeschätzt. In Nebukadnezars Traum, der so romantisch mit diesem schönen Baum losgeht, da geht es nun ganz, ganz krass weiter. Vom Größenwahn zum Rinderwahn möchte ich das mal ganz tierisch überschreiben. Wir lesen ab Vers 10. Während ich den Baum betrachtete, kam plötzlich vom Himmel ein Engel Gottes herab. Er rief laut, fällt den Baum und hackt seine Äste ab. Reißt die Blätter herunter und verstreut die Früchte überall. Die Tiere, die in seinem Schatten leben und die Vögel, die in seinen Zweigen nisten, jagt in die Flucht. Den Wurzelstock aber lasst stehen und bindet ihn mit Ketten aus Eisen und Bronze auf der Wiese fest. Der Mensch, den dieser Wurzelstock darstellt, soll vom Tau durchnässt werden und sich wie ein Tier von Gras ernähren. Und das menschliche Herz soll von ihm genommen und ein tierisches Herz ihm gegeben werden. Und sieben Zeiten, wahrscheinlich sieben Jahre oder sieben Monate, sollen über ihn hergehen. So wurde es im Rat der heiligen Engel beschlossen, damit die Menschen erkennen, der höchste Gott ist Herr über alle Königreiche der Welt. So groß ist der Herr, so haben wir es vorhin gesungen. Und so geht der Traum zu Ende. Und Daniel kann ihn durch Gottes Geist deuten. Dieser Traum beschreibt das Schicksal von Nebukadnezar. Er ist der Baum, der gefällt wird. Er soll im Gras liegen. Ja, auch das gehört zur Botschaft der Bibel. Es gibt auch Gericht. Gott ist auch Richter über unser Leben. Er ist nicht der alte Opa, der schon fünfe gerade sein lässt, wie manche den Namen Gott buchstabieren. G-O-T-T steht für guter Opa, total taub. So ist Gott nicht. Nein, Gott ist heilig und gerecht. Aber er gibt auch die Chance zur Umkehr, zur Buße, zum Neuanfang, weil Gott uns Menschen liebt. Deswegen warnt er uns auch, so wie er den König durch den Daniel warnt. Vers 23, wir springen ein wenig weiter. Du hast gehört, wie der Engel befahl, den Wurzelstock stehen zu lassen. Und dies bedeutet, du darfst wieder als König regieren, wenn du Gott als Herrn anerkennst. Darum, mein König, lass dir meinen Rat gefallen und mache dich los und frei von deinen Sünden durch Gerechtigkeit und von deiner Missetat durch Wohltat an den Armen. So wird es dir lange wohl ergehen. Nebukadnezar bekommt die Chance, wie jeder Mensch. dieses Angebot, was auch uns gilt. Mache dich los und frei von deinen Sünden. Und anders als Nebukadnezar wissen wir, wie wir von unseren Sünden ganz frei werden können. Denn dafür ist ja Jesus gekommen. Jesus ist für unsere Sünden gestorben am Kreuz. Und er vergibt uns. Wenn wir das, was uns belastet, beschwert, ihm bringen, im Gebet, ihn um Vergebung bitten. Und ihr Lieben, das ist nicht nur schöne Theorie. Glaube findet nicht nur hier im Kopf statt, sondern der Glaube muss praktisch werden. Er muss gelebt werden, er will gelebt werden in der Liebe. Zum Beispiel, wie es hier heißt, durch Wohltat an den Armen. Es reicht nicht, mit der Bibel in der Hand vor einer Kirche zu stehen und sich da ablichten zu lassen. Gelebter Glaube setzt sich ein für andere, für Menschen in Not, für Menschen, die unterdrückt sind. Und wenn jetzt in Amerika diese Unruhen sind, dann müssen wir doch uns dafür einsetzen. Vor Gott sind alle Menschen gleich viel wert. Schwarze wie Weiße, egal welche Hautfarbe oder Herkunft jemand hat. Es geht kein Mensch über diese Erde, den Gott nicht liebt. Und so bekommt Nebukadnezar eine Gnadenfrist. Eine Gnadenfrist, ein Jahr. Wo nichts passiert, kein Gericht passiert. Der denkt, naja, war doch nur ein Traum. Aber es passiert auch keine Umkehr. Ist das bei uns auch manchmal so? Du hast den Ruf Gottes gehört, du hast gespürt, da muss ich was ändern in meinem Leben. Und es passiert nichts, gar nichts. Das wäre traurig. Und dann in Vers 25, dann lesen wir, es ist dann doch soweit. Dies alles widerfuhr dem König Nebukadnezar. Denn nach 12 Monaten, als der König auf dem Dach des königlichen Palastes in Babel sich erging, also das Leben genoss, hob er an und sprach, das ist das große Babel, das ich erbaut habe zur Königstadt, durch meine große Macht, zu Ehren meiner Herrlichkeit. Ein Wahnsinn, ein Größenwahn. Dann Vers 30, im gleichen Augenblick wurde das Wort erfüllt an Nebukadnezar und er wurde verstoßen aus der Gemeinschaft der Menschen und er fraß Kraut wie die Rinder und vom Tau des Himmels wurde sein Leib nass, bis sein Haar wuchs so groß wie Adlerfedern und seine Nägel wie Vogelklauen wurden. Er wird zum Rindvieh, verfällt dem Wahnsinn, vom Größenwahn zum Rinderwahn. Er hat seinen Verstand verloren. Oder, wie hieß es im Traum, das menschliche Herz soll von ihm genommen und ein tierisches Herz ihm gegeben werden. Tierisch, menschlich. Nebukadnezar soll lernen, was wir vorhin in der Lesung gehört haben. Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Mir scheint, dass mancher Mensch in dem Wahn, alles beherrschen zu können, auch selbst zum Tier werden kann. Wobei das für die Tiere manchmal schon beinahe eine Beleidigung ist. Manche Tiere haben ja Eigenschaften, von denen wir Menschen uns echt was abgucken können. Wie treu kann etwa ein Hund oder ein Pferd sein? Aber früher hat man ja vor allem negative Eigenschaften mit bestimmten Tieren assoziiert. Ein großer Missionar des 19. Jahrhunderts, Johannes Gosner. Er hat einen interessanten Vergleich angestellt. Er hat eine Abhandlung geschrieben über das Herz des Menschen. Und das möchte ich jetzt so als Schlussimpuls an diese Predigt mal setzen. Er hat 7 Tiere im Herzen des Menschen gesehen. 7 Tiere, die für 7 Gefahren stehen. Gefahren, die für uns Menschen zur Sünde werden können, tierisch, menschlich im Herzen. Und wir können uns nun einmal fragen und kurz innehalten und fragen, ob eins dieser Tiere vielleicht auch in unserem Herzen umherhaust. Da ist zum einen der Pfau. Den hat Johannes Gossner für Stolz und Eitelkeit genommen. Wo sind wir vielleicht stolz, eingebildet, arrogant, eitel? Oder da ist der Ziegenbock. Der steht bei Johannes Gossner für sexuelle Unreinheit, für Unzucht, für Ehebruch in Gedanken oder Taten, für egoistische Begierden. Wir können uns fragen, womit füttern wir unsere Fantasie? Welche Bilder und Filme sind da? Haust da ein Ziegenbock in unserem Herzen? Oder dann war da das Schwein. Sieht nett aus, der Kumpel hier. Aber er steht bei Gossner für Völlerei, für Sauferei, für Gier, für Maßlosigkeit. Es ist ja nichts dagegen zu sagen, dass man auch genießt. Aber die Maßlosigkeit, die ist das Problem, die uns beherrscht. Oder ist da die Schildkröte? Sie wird von ihm als Bild für Trägheit gesehen. Dass man träge ist in dem Guten, was man eigentlich tun könnte und müsste und sollte. Man spürt es, aber man kriegt den Hintern nicht hoch. Diesen Anruf, auf den der andere schon so lange wartet. Oder den Besuch, der nötig wäre, natürlich in diesen Zeiten auch mit Vorsicht und Abstand. Oder dieser erste Schritt auf den anderen zu, zur Versöhnung. Und da sind wir trägen Herzens. Oder haust da der Tiger, von Johannes Gossner als Bild für Jähzorn gewählt, dass wir uns nicht unter Kontrolle haben, explodieren, wütend werden. Oder ist da die Schlange in unserem Herzen? Sie ist ein Bild für Neid und Eifersucht, für Neid und Hinterlist. Steckt das auch manchmal in uns drin, dass wir neidisch sind, dass andere es irgendwie so viel besser haben im Leben und so viel leichter und irgendwie mehr von Gott geliebt zu scheinen als wir selbst? Und dann kommt der Neid, dass wir es dem anderen nicht gönnen. Oder ist da die Kröte? Nun, warum auch immer, Johannes Gossner hat sie als Metapher für Geiz und Habgier gesehen. Auch das gibt es. Da sind wir als Christen von all diesen Tieren nicht befreit. Aber wenn wir spüren, so ein Tier ist da in uns, dann können wir Gott bitten, dass er uns hilft. Vielleicht mag das für den einen oder anderen ein bisschen fremd wirken, was dieser alte Gossner hier sich so überlegt hat. Aber die Frage ist doch, wo ist unsere eigene Schwachstelle? Wir dürfen Jesus darum bitten, diese Sündentiere aus unserem Herzen zu vertreiben. Und ich bin froh, dass Jesus nicht verurteilt, sondern vergibt. Nebukadnezar, er konnte mit Gottes Hilfe das Tiersein überwinden. Tatsächlich, er konnte noch einmal neu anfangen. Das ist Gnade. Das macht Hoffnung. Und so konnte er am Ende zu diesem großartigen Lob Gottes finden. Vers 31. Nach dieser Zeit hob ich, Nebukadnezar, meine Augen auf zum Himmel und mein Verstand kam mir wieder. Und ich lobte den Höchsten, ich pries den höchsten Gott, ich lobte den, der ewig lebt. Seine Herrschaft hört niemals auf, sein Reich bleibt für alle Zeiten bestehen. Sagt ein heidnischer König. Wir wollen einstimmen in diesen Lobpreis mit dem nächsten Lied, das genau diesen Gedanken aufgreift. Über alle Welt bist du der Herr. Regier in mir. In jeder Nacht, über jeden Traum, regier du, Herr, über alle Welt. Amen.